Dominik hat jetzt einen sehr spannenden Beitrag, der aus einem Lieblingsfehler entstanden ist, aber jetzt doch ein volles Hauptthema ist, nämlich, ich sag jetzt mal im weitestgehenden zu unserer Arbeitskultur oder Schichtdienstkultur. Viel Spaß beim Hören.
Hi, ich bin Dominik und uns ist mal ein Lieblingsfehler zugegangen. Da ging es um ein Muffinrezept und da haben wir uns überlegt, das ist eigentlich viel zu schade für einen Lieblingsfehler, das ist eigentlich einen ganzen Hauptbeitrag wert. Und Sascha, der Muffinbäcker, hat sich dazu bereit erklärt, das mit uns zu machen. Und ich freue mich total, dass er heute hier ist. Hallo Sascha.
Hi.
Paula und Johannes.
Moin.
Hallo.
Haben auch Zeit. Und genau, Sascha, stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du, warum bäckst du Muffins und warum ist es ein Lieblingsfehler geworden?
Ja, hi, ich bin Sascha, ich bin hauptberuflich Weiterbildungsassistent in der Arbeitsmedizin und fahre nebenher relativ viel Notarzt, ein-, zweimal die Woche, und darüber bin ich quasi auf meinen Lieblingsfehler geworden, den ich damals dann an Torben geschickt habe und das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ich schlage vor, ich erzähle einfach mal los. Und zwar ist es so, wie gesagt, hauptberuflich Weiterbildungsassistent in Teilzeit in der Arbeitsmedizin und daneben recht viel Notarzt. Das mache ich freiberuflich. Hier in Bayern ist das so üblich. Und meistens mache ich so, ich habe in der Arbeitsmedizin freitags regelhaft frei, dass ich von Donnerstag auf Freitag den Nachtdienst und von Freitag auf Samstag den Nachtdienst bei meiner Rettungswache anbiete, und wenn die Dienste dann frei sind, werden die auch gerne an mich vergeben, vor allen Dingen der Donnerstags- auf Freitagsdienst. Das geht sich auch für mich ganz gut aus. Ich habe 2 kleine Kinder, 3 Jahre und 1 Jahr alt, und dann gehe ich quasi donnerstags normal aus meinem Job raus, habe ein paar Stunden mit der Familie, gehe dann auf die Rettungswache und setze mich aufs Notarztfahrzeug. Wir haben eine hochfrequente Stadtwache, also so klassischerweise 2-3 Stunden Schlaf pro Nacht ist so bei uns die Regel. Also ist viel los, und dann komme ich am nächsten Morgen nach Hause, mache noch die Kinder mit meiner Frau zusammen fertig für die Kita, und wenn die dann beide in Fremdbetreuung sind, dann lege ich mich erstmal ins Bett und hole den ganzen Schlaf nach, den ich in der Nacht davor nicht bekommen habe. Soweit die Theorie. Jetzt, Dominik, du hast Kinder. Hat jemand von euch auch Kinder?
Nein.
Nee.
Nee, okay. Gut, dann lasst mich euch sagen, Kinderbetreuung ist ungefähr das instabilste Konstrukt aller Zeiten. Also klassischerweise ist es immer entweder ein Kind krank oder eine Erzieherin oder es ist Teamtag oder. Es gibt auf jeden Fall viele Gründe, warum dann am Ende doch eins oder mehrere der Kinder nicht in der Betreuung sind. Und das ist überraschend häufig auch freitags oder vor allen Dingen freitags der Fall.
Komisch.
Meine Frau ist jetzt auch Ärztin und arbeitet auch, und entsprechend kommt es dann doch häufiger, als es mir lieb wäre, vor, dass ich an einem Freitag aus dem Dienst komme und auf einmal 2 kleine Kinder habe, mit denen ich jetzt den Tag verbringen muss. Und so ein bisschen Maus gucken oder so, Sendung mit der Maus gucken oder so, ist zwar ganz cool, aber kann man natürlich auch nicht den ganzen Tag mit den Kindern machen, haben die auch keinen Bock drauf. Und eine der Strategien, die ich dann quasi habe, wenn ich so gerädert aus dem Nachtdienst nach Hause komme, um mit denen Zeit zu verbringen, ist Backen. Und damit kommen wir jetzt auf dieses Thema. Und wir backen eigentlich immer das Gleiche. Das ist ein Rezept für Himbeer-Schoko-Muffins.
Das jetzt habe ich Hunger.
Super easy ist.
Oh, diese Muffins.
Ja, ich habe schon überlegt, das ist ein super Rezept. Ich glaube, ich packe euch das nachher auch gerne in die Shownotes.
Ja, cool.
Auf jeden Fall. Was davon. Ist nämlich auch super einfach, und das ist ein bisschen der Punkt. Im Endeffekt ist es einfach ein Haufen Zutaten zusammenkippen. Das Ganze kommt dann in die Küchenmaschine, muss ein bisschen durchgemixt werden. Die Kinder können gut mitmachen. Die haben so kleine Förmchen, wo die quasi genau das Mehl selber abwiegen können und so. Das macht denen total Spaß, und ich kann mich zurücklehnen und im Halbschlaf quasi irgendwie da rumwerkeln. Und der Clou ist aber, man nimmt tiefgefrorene Muffins, und die dürfen erst ganz am Ende rein nach der Küchenmaschine, weil sonst werden die Muffins komplett zerhäckselt von der Küchenmaschine, und dann hat man eher so eine komische pinke Masse als geile Muffins. Ist immer noch lecker, aber nicht ganz so gut.
Tiefgefrorene Himbeeren, oder?
Himbeeren, was habe ich denn gesagt?
Muffins.
Egal.
Ups, ja, Muffins. Ja, genau, also die tiefgefrorenen Himbeeren. Genau, die tut man am Ende rein, sonst hat man gehäckselte Himbeeren. Entschuldigung. Als ich dann zum zweiten oder dritten Mal bei so einem Freitags-Kinderbespaßungsaktion die Muffins aus dem Ofen gezogen habe und schon wieder die Himbeeren vergessen hatte, habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, ui, wenn du schon beim Muffin-Rezept, was du wirklich einmal die Woche mit deinen Kindern backst oder einmal alle zwei Wochen, wirklich relativ konstant nach einem Nachtdienst den letzten Schritt vergisst und damit ein deutlich qualitativ schlechteres Produkt hinten rauskommt, wie wäre es denn, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt arbeiten würdest? Was wäre denn, wenn du jetzt gerade noch eine Notarztschicht hättest und jetzt käme irgendwie ein komplexer Fall, ein Polytrauma oder so? Was geht denn da alles unter, was gar nicht an deinem Kopf vorbeigeht? Ja, so bin ich quasi auf dieses Thema gekommen und das war im Endeffekt mein Lieblingsfehler, die Frage, wie lange kann man denn wirklich arbeiten, wie lange kann ich arbeiten und wie viele Fehler entstehen halt dadurch, dass ja mir im Endeffekt die Konzentration fehlt, die Kraft fehlt und wir einfach durch sind. Und damit hatte ich mich bei Torben und Dominik gemeldet und so sind wir quasi darauf gekommen, dass natürlich dieses ganze Thema Dienstplangestaltung, Arbeitszeitgestaltung und so ein ganz komplexes ist und in das ich mich jetzt im Endeffekt ein bisschen eingearbeitet habe.
Ja, wie lange bist du denn in der Regel wach gewesen, wenn du die Muffins gebacken hast? Kannst du es ungefähr abschätzen? Dass wir so ungefähr einen Vergleich haben, weißt du so, welcher Zeitpunkt im Dienst wäre das dann?
Realistisch gesehen 26, 27 Stunden, allerdings, wie gesagt, die 2-3 Stunden Nachtdienstschlaf, wo dann, bevor der Melder wieder geht, die kann man da schon noch einrechnen. Also grob 24 Stunden mit ein bisschen Pause, mit ein bisschen Schlaf, so rum.
Also bist du quasi am Ende vom 24er gewesen?
Ja. Ja, gut, die 3 Stunden Schlaf kannst du ja nicht richtig rechnen, ne?
Ja. Ja, aber das also ist ja eine absolut realistische Situation, darauf wollte ich halt hinaus. Das ist ja nichts, wo wir irgendwie sagen, es gibt's bei uns nicht mehr.
Das stimmt. Obwohl es ja viele Kliniken gibt, die das nicht mehr machen, aber egal. Daraus soll es später drum gehen, würde ich sagen. Was ist denn so das Maximum, was ihr am Stück gearbeitet habt, Paula?
24 Stunden. Plus manchmal halt dann dieser Einsatz, den du dann noch zu Ende fahren musstest oder so, oder dem Patienten, den du noch irgendwie übergeben musstest.
Dominik? Also mein Maximum am Stück gearbeitet, wirklich ohne wirkliche Pause, waren 20 Stunden. Ich hatte Rufdienst, wir hatten Rufdienst 24 Stunden, das war noch als Pflegekraft und ich bin früh um 9 angerufen worden und bin dann irgendwann die Nacht, 20 Stunden, also irgendwie die Nacht um 4, um 5 oder so, bin ich dann aus der Klinik wieder raus und habe quasi eine Narkose nach der anderen gemacht. Und die einzige Pause war mal Schluck trinken oder Pipi.
Bei mir kommt es darauf an, wie man es werten möchte. Ich habe gerade mal überschlagen. Ich glaube, mein längster Rufdienst als Notarzt waren 72 Stunden. Das allerdings auf einer ganz anderen Wache. Also
deutlich geringes Aufkommen wahrscheinlich, ne?
Genau, eher so die Frequenz eines Oberarzt-Hintergrunddienstes, ohne dass man zwischendurch rein muss, um irgendwo Visite zu laufen oder so. Also bei 4-5 Einsätzen in 24 Stunden, das konnte ich gut machen und da behaupte ich auch, war meine Arbeitsqualität auch soweit in Ordnung.
Ja, also ich habe früher im Studium tatsächlich regelhaft im Rettungsdienst in einer Landrettungswache im Bördekreis 48 Stunden am Stück gemacht. Das war aber sehr ruhig. Also da hat man 1-2 Fahrten in 24 Stunden gemacht und hatte genug Zeit, um zu schlafen, zu lernen oder sonst was zu machen. Das war auch irgendwie so ein bisschen der Deal. Aber ich sag mal, im normalen Setting im Krankenhaus jetzt mehr als 24 Stunden habe ich nicht gemacht tatsächlich. Wobei ich nach 24 Stunden, also ich erinnere mich immer daran, irgendwie nachts um 3 im Kreissaal den 5. PDK hintereinander, da habe ich schon das... Also es war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt hier irgendwie, also man macht das dann natürlich, weil man weiß, ja, ich kenne die Schritte, ich mache das quasi wirklich auf Stammhirnniveau, sage ich mal, aber da darf auch nichts passieren.
Uns bleibt dir auch nichts anderes übrig in dem Moment, du bist halt
Es kommt ja auch kein anderer.
Genau, es kommt auch kein anderer.
Genau, also das, da so realistisch muss man sein, aber gut ist es nicht. So, ich glaube, das kann man schon mal vorweg zusammenfassen, ohne jetzt tiefer in die ganze Materie einzusteigen, was wir nämlich jetzt tun werden. Es gibt ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit hoffentlich Regelungen dazu, wie lange man überhaupt arbeiten darf und so weiter und so fort. Aber das ist Saschas Spezialgebiet.
Ja, das stimmt sogar. Weiß es denn jemand von euch? Ich fand das immer ganz spannend. Ich war ja auch mal in einem Krankenhaus unterwegs, um da auch noch kurz den Hintergrund zu geben. Ich habe ein Jahr Anästhesie und ein Jahr Innere auf dem Buckel, bevor ich dann die Arbeitsmedizin gewechselt bin. Wer von euch kennt denn die Gesetzesgrundlage und wer von euch hat irgendeinen Tarifvertrag gelesen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Also Tarifverträge behaupte ich, viele gelesen zu haben.
die, die Gesetzesgrundlage müsste doch das Arbeitszeitgesetz sein. Und dann kommt es jetzt wieder drauf an, bist du irgendwie in leitender Funktion tätig und hast du noch ein Opt-out unterschrieben. Aber grundsätzlich sollte die wöchentliche Arbeitszeit ja 48 Stunden erstmal nicht überschreiten.
Ja, genau.
Na, und ich glaube, es hängt auch noch davon ab, ob es ein Bereitschaftsdienst ist oder kein Bereitschaftsdienst und welche Bereitschaftsstufe das ist.
Ja, das, wie viel dir als Arbeitszeit angerechnet wird, ne? So war
naja,
das
aber
irgendwie.
Zum Beispiel
also höchste Stufe sind
Stunden,
ja 100%.
Genau, aber 24 Stunden ohne, also ohne, dass es ein Bereitschaftsdienst ist, darfst du ja, glaube ich, zum Beispiel nicht.
Nee, genau.
Nee, genau, das darfst du nicht, das stimmt.
Also arbeitsrechtlich und auch vom Tarifvertrag her darfst du quasi nur einen Bereitschaftsdienst nennen, wenn du maximal 49% der Zeit darin arbeitest, dann bist du in der höchsten Stufe für den Bereitschaftsdienst. Die Frage übrigens, weil in beiden Krankenhäusern, wo ich da früher gearbeitet habe, ich gefühlt der einzige Assistenzarzt war, der den Tarifvertrag gelesen hatte und entsprechend auch der einzige, der darauf gepocht hat, dass die Sachen eingehalten werden. Vielleicht sind das so kleine Anzeichen dafür, dass man dann irgendwann in der Arbeitsmedizin landet.
Oder in der Anästhesie bleibt.
Ja, stimmt. Da möchte ich niemanden unter den Bus kehren. Also das wurde tatsächlich in beiden Krankenhäusern halbwegs eingehalten, wobei das mit den 49% beim Bereitschaftsdienst kommt darauf an, wie man schreibt, würde ich jetzt mal sagen, oder ja, wie man es zählt. Genau, also regelhaft für eine Regelarbeitszeit, hast du schon richtig gesagt, Dominik, sind 48 Stunden nach Arbeitszeitgesetz erstmal das Limit. In Ausnahmesituationen sieht das Arbeitszeitgesetz bis zu 60 Stunden im Monat vor. Die 60 Stunden sind allerdings ohne einen Opt-out unterschrieben zu haben, quasi müssen eine Ausnahme sein und müssen später auch wieder aufgewogen werden, dass quasi der Durchschnitt auf, ich glaube, ein halbes Jahr gesehen, ist jetzt arbeitsrechtlich
Jahr,
auf ein halbes Jahr am Ende bei 48 Stunden landet mit einem Opt-out, hat man auch kein Open-End, sondern einfach nur quasi die 60 Stunden müssen nicht aufgewogen werden, sondern können dann quasi mit einem Opt-out verbleiben. Habt ihr ein Opt-out unterschrieben?
Nee.
Nein.
Wurde euch einer vorgelegt?
Ich habe tatsächlich einen vorgelegt bekommen aktuell und habe ihn jetzt das erste Mal in meinem Leben unterschrieben tatsächlich. Vorher habe ich ihn immer nicht unterschrieben. Aber regelhaft immer angeboten bekommen sozusagen. Aber man kann ihn ja auch ganz schnell wieder kündigen im Übrigen. Also das ist ja das Gute.
Also mir wurde ein Opt-out angeboten und die Art und Weise war sehr spannend. Das war nämlich zufällig ein Blatt Papier, was dem Arbeitsvertrag beigelegt wurde, ohne dass mit mir drüber gesprochen wurde. Deswegen haben sie mir es ja wahrscheinlich nicht angeboten, weil ohne drüber zu reden ist das ja so eine schwierige Sache. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das ist aber durchaus die Regel. Also alle Opt-out-Angebote sozusagen, die ich bekommen habe, waren immer quasi einfach dem Arbeitsvertrag beigelegt mit der Bitte um Unterschrift. Also es stand nicht explizit erwähnt, aber der Zettel war halt dabei. Also man kann jetzt subtil unterstellen, dass man davon ausgeht, dass die Ärztinnen und Ärzte das nicht so genau lesen, sage ich mal, und das einfach unterschreiben. Oder man kann sagen, ja, vielleicht unterschreiben sie es nicht. Oder man will einfach nicht drüber reden. Also es gibt da sicherlich verschiedene Optionen, aber es ist nie explizit angesprochen worden, auf jeden Fall. Kann ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht. Paula, wie war es bei dir?
Bei mir wurde das tatsächlich erst im Nachhinein überhaupt ein Thema, nachdem ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, wurde das dann in der ganzen Abteilung gleichzeitig allen neu vorgelegt und deswegen war das schon auch ein Thema in der Abteilung.
Also nachträglich kam das dann so. Ja, also am Ende des Tages ist es halt so, was Opt-out angeht, du musst das nicht unterschreiben, du kannst das unterschreiben, es dürfen dir keine Nachteile entstehen, wenn du es nicht unterschreibst. Und du kannst es jederzeit kündigen mit irgendeiner Frist, die ich jetzt nicht weiß. So sieht das aus.
Innerhalb einer Frist von 6 Monate schriftlich. Weiter zum Arbeitszeitgesetz. Also wir haben 48 Stunden Arbeitszeit, 60 in Spitzenzeiten oder mit einem Opt-out. Regelhaft 8 Stunden Tagesarbeitszeit, bis zu 10 Stunden. Aber auch das eigentlich nur in Ausnahmefällen. Es sollte nicht die Regel sein, dass jemand 10 Stunden täglich arbeitet. Wir haben eine Pausenzeit von 30 Minuten primär ab 6 Stunden Arbeitszeit. Bei 10 Stunden Arbeitszeit sind 45 Minuten Pause vorgeschrieben. Was zwischen 8 und 10 Stunden passiert, da habe ich bei verschiedenen Arbeitgebern schon verschiedene Handhabungen gesehen. Also bei 9 Stunden hat man 37,5 Minuten Pause oder werden 37,5 Minuten abgezogen oder aber es bleibt 30 bis 9 Stunden 55 und bei 10 Stunden werden dann die 45 abgezogen, habe ich beides schon erlebt. Und die letzte Regel, die ich noch gerne ansprechen möchte, ist, zwischen Dienstzeiten oder zwischen Arbeitszeiten sollten immer 11 Minuten Ruhephase dazwischen sein.
Stunden.
Das ist jetzt bei uns. Oh Gott, Stunden, natürlich.
Sorry.
Eben die Muffins, jetzt die Stunden. 11 Stunden Ruhepause dazwischen sein.
Sascha, die spannende Frage ist, wie viele Stunden hast du heute schon gearbeitet?
Heute? 6 ungefähr, 6 Stunden 15. Wir haben ja gerade eben, habt ihr schon so ein bisschen über das PDK-Legen und so gesprochen und ich erinnere mich, in der Folge vor einiger Zeit hattet ihr auch mal über das Thema ZVK mitten in der Nacht gesprochen. Und ich bin nicht sicher, ob es Dana oder Paula war, die damals erzählt hatte, ich muss immer den Draht wieder aufrollen, weil sonst fahre ich nach Hause und hab. Du warst das, Paula? Okay. Sonst fahre ich nach Hause und habe Angst, den Draht hängen zu lassen. Kleine Side-Note zu mir in der Anästhesie, während ich in der Einarbeitung war, habe ich mal einen Draht in einem ZVK liegen gelassen. Der ist zum Glück nicht den Patienten gespült worden und die Oberärztin, die da mit mir die Einarbeitung gemacht hat, hat den dann umgeselldingert und mir ein bisschen den Arsch gerettet. Aber das ist mir also tatsächlich passiert. Jetzt die Frage an euch. Ihr habt gerade eben schon gesagt, Johannes, du machst dann quasi so auf Stammhirnniveau deinen PDK mitten in der Nacht. Habt ihr einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, ab dem Moment ist es kritisch oder macht ihr das nach Gefühl? Und wenn ja, habt ihr dann bestimmte Prozeduren oder bestimmte Tätigkeiten, wo ihr sagt, da sind meine Alarmglocken an und jetzt muss ich richtig vorsichtig sein, dass ich genau das mache, was ich mache, sonst funktioniert es nicht?
Bei mir kommt es ganz auf die Art des Dienstes an. Also ich muss sagen, ich fand zum Beispiel die Bereitschaft, 24 Stunden Bereitschaftsdienste in der Anästhesie im Krankenhaus immer deutlich schlimmer als die Notarztdienste, weil du doch in den Notarztdiensten einerseits dadurch, dass ich dankbarerweise nicht diejenige bin, die fährt, auf dem Weg zum Einsatz und auf dem Weg zurück immer ein paar Minuten habe, vor allem auf dem Weg zum Einsatz mitten in der Nacht, um mal kurz auf mein Leben klarzukommen. Und nicht sofort wie angeschaltet, wenn ich gerade geschlafen habe, funktionieren muss. Und das andere ist, dass du im Notarztdienst tendenziell doch, zumindest im Vergleich zu dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, häufiger zum Schlafen kommst. Und deswegen fand ich das sehr spannend, dass Johannes ganz am Anfang gesagt hat, dass diese 3 Stunden Schlaf ja nicht so richtig eine Rolle spielen, weil für mich spielt das ehrlich gesagt eine signifikante Rolle. Wenn ich irgendwo in dieser Nacht mal kurz für 20 Minuten oder eine halbe Stunde wirklich die Augen zumachen und einmal kurz powernappen kann, dann funktioniert das für mich persönlich deutlich besser, als wenn ich gar nicht zum Schlafen komme. Und wenn ich gar nicht zum Schlafen komme, sind vor allem so monotone Tätigkeiten, also gerade während der Narkose, dunkler Saal, Notfalllaparatomie, Patient ist stabil, es passiert überhaupt nichts, aber du musst halt aufpassen, dass nichts schief geht. Oder ganz beliebt auch nächtliche zerebrale Thrombektomien, wo einfach die da 5 Stunden in dem Gehirn rumpruckeln und es passiert nicht so richtig was. Da habe ich mir immer die Alarmgrenzen am Narkosegerät wirklich sehr eng eingestellt, weil ehrlicherweise einem da schon echt die Aufmerksamkeit abhanden kommt.
Ich finde es ganz spannend, dass du Nächte angesprochen hast. Ich arbeite ja an der Uniklinik. Wir haben ja noch eine Regelarbeitszeit von 42 Stunden. Wir haben also noch diese 10-Stunden-Dienste. Und da muss ich tatsächlich sagen, das geht mir manchmal da schon so. Also wenn ich so 8-9 Stunden im Optimalfall so in der Prämed, nach 8 Stunden Prämed, wenn ich dann so in der 9. Stunde bin und so gefühlt die 1000. Prämed mache, die ist einfach nicht so gut wie die erste. Und da ist es nicht nachts, da ist es keine Laparotomie, da ist einfach, ich merke das gerade, also wie du schon sagst, diese monotonen Sachen, das ist echt schwierig. Wenn ich aber auch in einem 10-Stunden-Dienst unterwegs bin und kurz vor Ende kommt irgendwie noch die RSI, dann kickt das Adrenalin und dann gefühlt zumindest passt es dann wieder, bis es dann halt wieder weg ist.
Obwohl ich dazu noch gerne kurz ein Beispiel erzählen möchte, wie das Adrenalin dann kickt und du denkst, oh, ich habe das hier voll im Griff in Stunde 20 deines 24-Stunden-Dienstes. Und dann merkst du plötzlich, dass du Mist gebaut hast. Wir haben uns irgendwann in irgendeinem Dienst in meinem alten Haus auf dem Weg vom Schockraum in Richtung OP gewundert, warum uns der Patient plötzlich mit dem Blutdruck so dermaßen abrauscht. Und wir haben sehr lange keinen Grund gefunden, bis uns aufgefallen ist, dass die Intensivpflege schon den Perfusor mit dem 2% Propofol runtergebracht hatte und da eigentlich die doppelte Propofol-Dosis lief von dem, was wir die ganze Zeit dachten, was läuft. Weshalb natürlich der Patient zu dem Zeitpunkt dann plötzlich sehr wenig Blutdruck hatte. Und ich muss sagen, das ist natürlich sowieso fehleranfällig, 2 verschiedene Konzentrationen zu verwenden. Aber gerade nachts um 4, nach 20 Stunden Arbeiten, da fällt dir das halt sehr viel später auf als morgens um 8, würde ich behaupten.
Sascha, dein verschmitztes Grinsen ist ganz, du hast was zu sagen.
Ja, habe ich. Und zwar, ich hatte, als ich mit der Recherche angefangen habe, habe ich all das erwartet, ne? diese wunderbar linearen Verbindungen, das muss doch alles ganz einfach sein, wenn ich, je müder ich bin und je später der Dienst und je länger die Nacht, desto schlechter ist meine Performance. Und dann bin ich auf Forschung gestoßen, die teilweise was völlig anderes sagt. Also nicht ausschließlich. Es gibt sowohl Forschungsergebnisse, Studien, Untersuchungen, wo die Selbsteinschätzung der Menschen, wo die Menschen gerade beim Schlafmangel sich in verschiedenen Tätigkeiten relativ stark überschätzt haben. Vor allen Dingen bei so simplen motorischen Sachen, irgendwie eine bestimmte Zahlenreihe nachtippen, 1, 2, 3, 3, 2, 1, irgendwas, was quasi nicht intuitiv läuft, sondern wo es man explizit üben muss. Da haben die Leute sich quasi nach so einem Schlafmangel, wurden auch vorher gefragt, wie schätzen sie jetzt gerade ihre erbrachte Leistung ein? Und da stellte sich im Nachhinein heraus, okay, die Selbsteinschätzung war deutlich besser als das Ergebnis. Mhm. Aber gerade bei diesen monotonen Tätigkeiten habe ich teilweise auch echt das Gegenteil gefunden. Also für mich eine der spannendsten Studien war eine aus Australien, wo sie sich gefragt haben, wie sieht's denn mit Autounfällen nach Dienst aus, nach Nachtdienst. Auch ein Thema, in den USA ist zum Beispiel bekannt, dass die Residents deutlich mehr Unfälle haben auf dem Weg nach Hause als die Durchschnittsbevölkerung. Und da in Australien hat man quasi ab 22 Uhr jede Stunde ein paar Probanden an einen Fahrsimulator gesetzt und hat quasi denen auch vorher einen Fragebogen zur Schläfrigkeit gegeben und so weiter, so einen Alertness-Test. Mhm. Und hat dann die auch an den Fahrsimulator gesetzt und quasi geschaut, wie war denn die Menge an potenziellen Fehlern oder an potenziellen Fahrfehlern. Und es könnte keine negativere Korrelation sein. Also mit jeder Stunde, die die Nacht voranschritt, desto schlechter haben die Leute ihre Fahrfähigkeit eingeschätzt. Aber die Fehlerwahrscheinlichkeit ging mit jeder Stunde, die die Nacht voranschritt und die Leute quasi später in der Nacht nach Hause gefahren sind, ging nach unten. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass man dann mehr darauf achtet, ne, mhm, wie wir es mit dem Draht schon besprochen haben. Aber das fand ich durchaus bemerkenswert. Und die einzige Message, die ich für mich daraus mitnehmen konnte, war quasi, okay, no matter what, ich kann es selber nicht einschätzen. Das ist einfach die Realität des Ganzen, dass ich mir da selber nicht vertrauen kann von den Forschungsergebnissen. Egal, ob ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, ich habe den Laden voll im Griff oder ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts im Griff. Das Letztere ist im Zweifel ja immer besser, weil man dann zumindest vorsichtiger ist. Aber mit dem Ergebnis hatte ich zumindest mal nicht gerechnet, sagen wir so.
Das ist ein sehr schönes Fazit. Vor allem diese Selbstüberschätzung, weil, also ehrlicherweise fühle ich mich manchmal auch so ein bisschen wie leicht angetrunken und so dezent euphorisch. Und dann wird es halt ganz tricky, weil du dann nämlich denkst, du kannst alles und du hast es voll im Griff und plötzlich hast du es dann vielleicht doch nicht mehr im Griff.
Du hast gar nichts im Griff in Wirklichkeit.
Auch spannend, es gibt durchaus Untersuchungen, wo quasi kognitive Leistungsfähigkeit verglichen wurde zwischen bestimmten Mengen an Schlafmangel, wo die Leute dann 4 oder 6 Stunden nur geschlafen haben unter Laborbedingungen, und das wurde verglichen mit Alkoholintoxikation, und es kam tatsächlich raus, dass relativ geringe Level an Schlafmangel, also so 4 Stunden in der Nacht geschlafen, dass da die Leistungsfähigkeit relativ schnell auch so auf dem Niveau ist von darf gerade nicht mehr Auto fahren. Also,
ja, fühle ich sehr.
Glaube ich sofort. Aber wie ist das denn? Also, es gibt ja immer diese Diskussion, wenn man Dienstpläne schreibt, ne? Wie viele Nächte am Stück sind denn maximal, sage ich mal, möglich? Da gibt es ja ganz viel gefühlte Wahrnehmung. Und ich habe meinen Facharzt in einem Haus gemacht, da hat man immer 7 Nächte am Stück gemacht, hatte eine Woche frei. Da gab es 2 Lager. Die einen fanden das super, weil ja, man konnte ja jeden Urlaub quasi verlängern um eine Woche, mehr oder weniger. Ich war immer in dem Lager, ich fand das eigentlich ziemlich doof, weil nach 7 Nächten brauchte ich mindestens 3 Tage hinterher, um wieder irgendwie in einen einigermaßen normalen Rhythmus zu finden. Hab jetzt das gar nicht so aufs Fehlerrisiko bezogen, aber eher so auf mein Erschöpfungslevel, weil ich glaube, niemand schläft tagsüber genauso gut wie der normalen Nachtschlaf. Ich glaube, der ist durch nichts zu ersetzen. Aber gibt es vielleicht wissenschaftliche Daten dazu? Oder ist das meine gefühlte Wahrnehmung jetzt? Oder haben vielleicht sogar die anderen recht? Was ja eigentlich gar nicht sein kann, weil ich ja immer recht habe. Aber
ich wünschte, ich könnte das beantworten. Kann ich leider nicht. Generell ist es so, also ich habe versucht in meiner Recherche das Ganze ein bisschen differenziert zu betrachten und in erster Linie mal Patient Outcomes zu nehmen. Das ist euch ja auch immer wichtig. Und da muss ich sagen, die Datenlage, die ich gefunden habe, war extrem inhomogen. Mhm. Also von einem Haufen Untersuchungen, irgendwann vor ein paar Jahren haben sie in den USA den Residents, die im ersten Jahr sind, die Arbeitszeiten gekappt von 28 Stunden Arbeitsdiensten, nicht on call, also nicht Rufbereitschaft, sondern Arbeitszeit, runter auf nur 16 Stunden. Und da sind die gemischtesten Ergebnisse rausgekommen, allerdings auch viel so mit eigenen Befragungen, wo die Leute teilweise gesagt haben, nee, mit den 16-Stunden-Diensten, da ist nach ihrem Eindruck die Patientensicherheit auf jeden Fall geringer, als wenn sie 28 Stunden arbeiten. Das wurde dann viel begründet mit Übergabefehlern und so weiter, bis hin zu klaren oder Studien, wo klar belegt wurde, mit nach jener, dieser und jener Arbeitszeit ist quasi das Patient Outcome deutlich schlechter einzuschätzen. Aber so richtig eine Cochrane-Review oder irgendwie sowas habe ich jetzt nicht finden können, was das Ganze natürlich dann immer schwierig macht, weil welcher Studie kann man jetzt trauen, welche Daten sind valide, dafür habe ich dann weder die Zeit noch ehrlicherweise die wissenschaftliche Expertise, um dann da wirklich ins Detail zu gehen und zu sagen, das ist jetzt die valide Studie, die uns hier die Recht gibt. Entsprechend habe ich das Ganze dann so ein bisschen ausgeweitet von den Patient Outcomes und habe mir andere, nennen wir es mal, unerwünschte Ereignisse im Arbeitskontext angeguckt und wo ich die besten Daten gefunden habe und was mir als Arbeitsmediziner natürlich auch zufliegt, ist das Thema Arbeitsunfälle. Mhm. Die sind ja in den meisten Ländern der Welt in irgendeiner Form meldepflichtig und schon alleine aus diesem Datenpool der Unfallmeldungen kann man relativ viel rausziehen, was auch gemacht wird. Und ich habe auch dann drüber nachgedacht, eigentlich ist in dem Sinne ein Arbeitsunfall zumindest nach meinem Dafürhalten auch ein bisschen vergleichbar mit einem Schaden, mit einem Patientin- oder Patientenschaden. Wir haben zumindest mal ein Ereignis, was quasi keiner der arbeitenden Personen möchte. Wir haben irgendwo einen Personenschaden und die Ursachen für Arbeitsunfälle oder für Fehler in der Patientenbehandlung sind eigentlich auch ähnlich, also häufig Organisationsfehler oder menschliches Versagen aufgrund von Routine und so weiter, was wir ja auch schon besprochen haben. Da ist die Datenlage auf jeden Fall besser. Leider in dem besten Review, was ich habe finden können, Johannes, gab es schon deutliche Zeichen dafür, da wurde quasi so ein multifaktorieller Ansatz oder beziehungsweise im Endeffekt wurden mehrere Faktoren festgestellt, die ausmachen, wie denn das Arbeitsunfallrisiko einer bestimmten Person ist, je nachdem, wie quasi die Arbeitszeit sich an dem Tag und in den letzten Tagen gestaltet hat. Und ein Faktor war definitiv auch die wievielte Arbeitsschicht das ist. Aber ich kann deine Frage trotzdem nicht beantworten, weil die quasi das Maximalrisiko bei 5 Schichten am Stück gesetzt haben. Also
okay, also 7 Nächte ist eh out of order sozusagen.
Das war zumindest in dem Review nicht mehr, ob das dann in den Studien nicht abgebildet wurde ausreichend oder ob die gesagt haben, ab 5 ist vorbei, kann ich dir jetzt auch ad hoc nicht sagen. Aber in den 5 hatten wir auf jeden Fall einen linearen Anstieg mit jeder nacheinander folgenden Schicht.
Mhm. Okay. Also kann man schlussfolgern, dass es irgendwann vielleicht wird sogar exponentiell, man weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall mehr mit der Anzahl der Schichten, das kann man sagen.
Genau. Wo es exponentiell wird, ist bei der Schichtlänge und zwar ab 12 Stunden.
Okay.
Also das ist auch eins der Ergebnisse, was ich aus den Patient Outcomes noch als relativ valide, weil es öfter da stand und auch nach meinem Erst- und Zweiteindruck solideren Studien sich immer mal wieder gespiegelt hat. Auch bei den Patient Outcomes stand immer wieder drin, definitiv nach mehr als 12 Stunden Arbeitszeit, nicht Bereitschaftszeit, wächst das Patientenrisiko doch exponentiell an. Und das Gleiche gilt auch für die Arbeitsunfälle. Vorher ein lineares Wachstum, mit jeder Arbeitsstunde wird es mehr. Ab 12 Stunden kommt ein Cut und ab dann geht das Risiko deutlich schneller nochmal nach oben, als es das vorher getan hat.
Mhm. Ja, kann man sich auch vorstellen. Also halte ich auch aus meiner Erfahrung für nachvollziehbar. Aber ja, und ändert es was, wenn man zwischendurch mal 2 Stunden schläft?
Auch da, weil es, wie gesagt, Arbeitsunfalldaten sind, wo jetzt in den meisten Jobs sich 2 Stunden Schlafen wird zwischendrin nicht ergibt.
Pause macht eigentlich nicht
einen Unterschied. Aber stimmt, also wenn man dann mal bei Audi den Kopf aufs Band legt und ein bisschen mitfährt oder so, wäre vielleicht auch eine Idee. Also wie gesagt, Pause ist definitiv auch einer der Faktoren, die das Unfallrisiko nach oben treibt. Also das Nichtvorhandensein von Pausen und auch die Länge der Pause. Also es gibt sowohl eine Erhöhung der Arbeitsunfälle, wenn je länger die Pause her ist, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden und so weiter, als auch, ob der Mensch dann nur eine 15-minütige oder eine 30-minütige Pause hatte. Für unsere Notarztdienste müssen wir uns jetzt natürlich überlegen, was ist eine Pause? Und du hast es ja auch schon gesagt, Paula, also in dem Sinne ist für mich auch eine Anfahrt und vor allen Dingen eine Rückfahrt vom Krankenhaus eine Pause. Also Hinfahrt, genau, da sortiere ich mich auch. Und je nachdem, was auf dem Melder steht, gerade wenn dann da irgendwas mit mit Kleinkind und Atmung oder so steht, dann geht beim Arbeitsmediziner natürlich der Puls nochmal schneller. Das ist ja dann zum Glück meistens ein Pseudokrupp, das kriege ich dann auch gut hin. Auf der Rückfahrt vom Krankenhaus, wo dann Blaulicht aus ist und nichts auf dem Melder steht, das würde ich auch als Pausenzeit werten und entsprechend empfinde ich es so, dass ich in meinen Diensten relativ viel Pausenzeit eigentlich generieren kann.
Würde es gerne nochmal zusammenfassen, so als Take-Home-Message. Und du kannst es ja dann gerne nochmal ergänzen, ob ich das alles so mitgenommen habe. Das, was wir uns mitnehmen können, ist ein bisschen schwierig, weil die Evidenz sehr inhomogen ist. Aber vorrangig am Beispiel der Arbeitsunfälle kann man sagen, es spielt eine Rolle, wann wir arbeiten, zu welcher Tageszeit. Es spielt eine Rolle, wie lange wir arbeiten. Es spielt eine Rolle, wie lange unsere Pause war und wie lange die Pause her ist. Und, wie Johannes schon gesagt hat, es spielt eine Rolle, wie lange wir oder den wievielten Dienst in Folge wir machen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das sehe ich genauso. Und was mich fast ein bisschen überrascht hat, weil diese Forschungsdaten noch nicht so alt sind, das Arbeitszeitgesetz aber schon, ist, dass das Arbeitszeitgesetz das gar nicht so schlecht widerspiegelt. Ne, mit einer Maximalarbeitszeit von 10 Stunden sind wir von den 12 zumindest mal nicht so weit entfernt. Und wie gesagt, mit jeder Stunde steigt ja das Risiko. Mhm. Mit einer maximalen Arbeitszeit von 60 Stunden in der Woche sind wir auch so, dass doch recht regelmäßig irgendwo auch ein freier Tag dabei sein muss. Gerade weil sich ja dann doch häufig, wenn jemand, der 60 Stunden arbeitet, auch eher 10 Stunden auf der Arbeit aufhält als 8 Stunden, aber dafür dann jeden Tag. Und mit den 11 Stunden Pausenzeit zwischen den Arbeitszeiten und der Pausenzeitregelung und so weiter sind da auch einige Sachen abgebildet, die quasi unser Unfallrisiko doch deutlich reduzieren können. Also das hatte mich überrascht, weil, wie gesagt, das Arbeitszeitgesetz doch deutlich älter ist.
Ich bin da total bei dir. Was mir manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, und das haben wir, glaube ich, alle gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, du redest halt immer von Arbeitszeit. Und ich glaube, das ist halt ein Problem. Wie wird Rufdienst, wie wird vor allen Dingen Bereitschaftszeit bewertet? Offiziell kann es ja nur Bereitschaftszeit sein, wenn ich unter 50% arbeite. Wer von euch hatte schon mal Bereitschaftsdienste, wo er mehr als 50% gearbeitet hat?
Ich glaube, alle.
Ja,
alle
gut, Hände gehen nach oben. Aber das ist ja gemittelt.
Genau.
Ja, aber das ist ja streng genommen keine Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ich bin voll bei Sascha, aber ich finde, es gibt immer noch so diesen Wermutstropfen Bereitschaftszeit.
Und also am Ende ist es ja auch ein super schwieriges Thema, ne? Ich meine, wir können jetzt hier aus dem Elfenbeinturm heraus irgendwie unsere Arbeitszeiten diskutieren oder so. Aber ist es am Ende, ist das Patienten-Outcome jetzt besser, wenn der Arzt müde oder die Ärztin müde ist und das Pflegepersonal? Oder ist sie besser, wenn nicht genug Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal da sind? Das ist ja, ich meine, kaum eine Dienstplanerin, kaum ein Dienstplaner und auch kaum ein Krankenhaus setzt irgendwo Bereitschaftszeiten ein, die vielleicht die 49% nicht so ganz einhalten oder überhaupt nicht einhalten, weil man den Beschäftigten was Böses möchte. Sondern häufig ist es ja auch ein Mittel zum Zweck oder ein notgedrungenes Übel, weil man sonst einfach nicht den Personalschlüssel schaffen kann, der notwendig ist, um die Arbeit zu decken. Ne?
Genau, um alle Schichten zu besetzen oder alle Rufdienste oder Regelbereitschaftsdienste ist halt ein mega Problem, ne? Fachkräftemangel überall. Aber da hat ja Herr Lauterbach angeblich Lösungen für. Aber die Frage ist ja auch, wie qualitativ hochwertig ist denn überhaupt der Schlaf im Dienst zum Beispiel oder nach dem Dienst? Ist das dasselbe? Oder ist man hinterher, also ich habe immer das Gefühl, ich schlafe nach dem Dienst, muss ich ungefähr tagsüber 5-mal zur Toilette, wenn ich nachts durchschlafen kann, so im Vergleich. Spätestens um 14 Uhr sagt meine innere Uhr, jetzt ist aber Zeit, mal was zu essen. Also ich werde verhungert zum Beispiel wach, auch wenn ich morgens nach dem Dienst natürlich frühstücke. Klar, dann, ich will gar nicht sagen, der DHL-Postbote kommt auch irgendwann vielleicht um die Ecke und möchte noch was.
Weniger Pakete bestellen, Johannes.
Ja, tut mir leid, Konsum ist mein zweites Hobby. Man muss sich auch irgendwie belohnen nach dem Dienst, so gefühlt.
Oder die Kinder sind krank und man muss Muffins backen.
Genau, also was auch immer. Also es gibt
jeder
genug,
hat sein Säckchen zu tragen.
Genau, es gibt genug Dinge, die irgendwie den Nachtschlaf gefühlt, also den Schlaf nach dem Dienst nicht so gut machen, sag ich mal, wie den Nachtschlaf.
Ich glaube, dass es aber auch extrem individuell ist, sowohl das eine als auch das andere, weil es gibt einfach Leute, die tun sich mit tagsüber Schlafen wahnsinnig schwer. Ich gehöre nicht dazu. Ich lieb's. Und auch das mit dem im Dienst schlafen, das hängt ja auch sehr damit zusammen, wie lange brauche ich, um runterzukommen und einzuschlafen. Und gerade in der Umgebung, in der ich mich kompetent fühle, also für mich, bei mir hängt das sehr fest damit zusammen, wie kompetent fühle ich mich in dem, was ich potenziell tun muss während meines Dienstes. Und natürlich war ich in meinen ersten Anästhesiebereitschaftsdiensten so unfassbar aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Aber ehrlicherweise habe ich mich da so schnell dran gewöhnt, dass man manchmal nachts auch die Telefonanrufe nur mit einer halben Hirnhälfte adäquat beantworten konnte. Und 30 Sekunden später habe ich wieder gepennt. Aber ich glaube, da bin ich auch wirklich nicht das Maß aller Dinge und ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das nichts ausmacht.
Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, ne? Also ich habe Rufdienste, wo ich hinterher gar nicht einschlafen kann, auch von zu Hause, wenn ich angerufen wurde und muss dann am nächsten Tag natürlich wieder hin. Dann gibt es andere Dienste, wo man, so wie du sagst, ne, einfach mal eben rangeht, sagt, ja, mach mal so, dreht sich wieder um, schläft weiter. Aber ich glaube, jeder unterbrochene Nachtschlaf ist nicht gut. Aber Sascha hat dafür bestimmt auch eine fundierte Meinung.
Ja, also fundierter als unterbrochener Nachtschlaf ist nicht gut. Kann dann nur noch ein Schlafmediziner, wenn er ein User-Screening
hat. Guck mal hier, ich könnte einen auf Arbeitsmediziner machen.
9 Monate Weiterbildung und kriegst eine Zusatzbezeichnung, dann bist du schon mal gut dabei. Am Ende, klar, es ist individuell. Trotzdem würde ich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe jetzt auch ein bisschen was ausprobiert in dem Thema, weil ich habe auch lange Zeit gesagt, ich bin ein schlechter Dienstschläfer und generell ein schlechter Schläfer. Und im Zuge dieser Recherche und auch sonst habe ich einiges auch gefunden an Tipps und Tricks, was man quasi so zumindest mal ausprobieren kann und auch einiges, was bei mir wirklich gut funktioniert hat. Und da finde ich, was du gesagt hast, Paula, ist auf jeden Fall im Dienst ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dieses kleine Hamsterrad oder dieses große Hamsterrad im Kopf möglichst weit wegzubekommen. Und klar, du hast vollkommen recht, dass sie sich sicher fühlen und die sich kompetent genug fühlen, das kommt im Endeffekt nur auf Persönlichkeitsstruktur und das tatsächliche Wissen an. Ja, ne, gab ja schon im Studium diejenigen, die eine 1, die immer 100% geschrieben haben, aber trotzdem vor jeder Klausur Angst hatten, und es gab diejenigen, die das deutlich entspannter angehen konnten. Und wie gesagt, die Kompetenz, die kommt dann ja auch mit der Erfahrung. Aber ich glaube, eine Sache, die ich mir von Oberärzten von mir irgendwann abgeschaut habe, ist, ich hatte Ärzte im Rufbereitschaft in der Inneren, die haben, bevor sie ins Bett gegangen sind, mich immer einmal angerufen als diensthabenden Arzt und quasi gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wie viele Leute hast du in der Notaufnahme? Hast du jemanden auf die Intensivstation aufgenommen? Und hattest du jetzt in den nächsten 2 Stunden vor, mich nochmal anzurufen, es sei denn, es kommt jetzt ein neuer Rettungswagen? Und das Vorgehen habe ich mir irgendwann abgeschaut in meinen Diensten und fand das ziemlich gut. Ich bin quasi auf jeder Station einmal vorbeigegangen bei der Pflege, hat auch den sehr netten Nebeneffekt gehabt, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu den Pflegekräften hatte. Den Nachteil, dass man dann sich verratscht und doch deutlich später erst ins Bett geht, als man das vorher vorgehatte. Aber das hat mir deutlich geholfen im Schlaf, im Dienst. Und was mir auch geholfen hat, sowohl im Dienst als auch jetzt heutzutage im Privatleben oder im Notarztdienst, ist das Verzichten auf digitale Medien im Bett. Also das Thema Blaulicht ist ja, kommt ja immer mal wieder auf, ne? Thema Handy im Bett, Thema Laptop im Bett und so weiter und so fort oder Thema Fernsehen. Der Zusammenhang ist da, dass da quasi die Melatoninausscheidung unterdrückt wird. Das ist schon so. Die Forschung ist nicht so klar. Also es gibt ja Blaulichtfilterbrillen. Es gibt auch so orange getönte, die wirklich Blaulicht filtern und nicht nur die vom Optiker, die man für einen Bildschirm holen oder kaufen kann. Das habe ich mal eine Zeit lang im Notarztdienst tatsächlich ausprobiert, mit so einer richtigen Blaulichtfilterbrille quasi auch in der Nacht zu arbeiten. Mit der Idee, okay, dann kommt das Blaulicht nicht, dann wird mein Melatoninspiegel nicht unterdrückt und dann kann ich mich danach besser hinlegen. Kann ich jetzt so nach einem Feldversuch bei mir selber nach 2, 3, 4, 5 Diensten sagen, das hat bei mir nicht besonders viel gebracht oder gar nichts gebracht. Und es hatte den Nachteil, dass ich zum Beispiel die gelben Medikamentensticker alle nicht mehr als gelb gesehen hatte. Also das Ketamin war dann quasi mit einem weißen Sticker und da geht dann natürlich auch ein bisschen Patientensicherheit flöten, ganz abgesehen davon, dass man natürlich mit einfach einem verfärbten Blick auf den Patienten guckt und dadurch eine weitere Ablenkung oder eine weitere Sache hat, die man sich Gedanken machen muss. Deswegen habe ich das wieder sein gelassen, aber gerade kein Fernsehen im Bett oder so macht zum einen den Blaulichteffekt, das andere ist aber auch einfach der stimulierende Effekt, ne? Am Handy mit Kurz-Shortform-Videos oder so, wo richtig viele Informationen auf einen einprasseln, das regt halt einfach an und verhindert dadurch auch das Einschlafen. Und stattdessen lesen oder aber sogar sich einfach hinlegen, Licht ausmachen und dann einfach liegen, funktioniert deutlich besser.
Ich kann das total bestätigen. Ich glaube, wir haben ja irgendwie alle im Studium nebenbei gejobbt. Wahrscheinlich mehr oder weniger Stunden. Wenn ich Torben manchmal so höre, eher so mehr. Und ich habe im Studium eine Regel gelernt, vor allen Dingen, als dann auch schon das erste Kind da war und ich halt nebenbei noch gearbeitet habe und studiert habe. Und das Bett ist zum Schlafen da. Und im Bett wird nicht gelernt, im Bett wird nicht mit dem Handy rumgedaddelt. Das Bett ist zum Schlafen da und das war für mich tatsächlich ein Gamechanger. Also seitdem ich mich wirklich nur noch ins Bett gelegt habe zum Schlafen, wie du schon gesagt hast, hat es deutlich besser funktioniert.
Also du hast im Bett nur geschlafen, das finde ich spannend.
Ja.
Also ich finde euch alle ganz schön vorbildlich, muss ich sagen. Ich bin davon auf jeden Fall ohne Zweifel weit entfernt, im Bett nicht an meinem Handy rumzudaddeln.
Ich auch, Paula, keine Sorge, ich auch. Also ich habe letztes Mal versucht, ging gar nicht.
Was für mich tatsächlich, wenn wir jetzt schon bei Dingen im Dienst sind, sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel so kleine Mini-Rituale. Also egal, ob ich jetzt ob ich in meinem Bereitschaftszimmer im Dienst oder im Notarztdienst oder wo auch immer schlafen gehe oder auch nach dem Nachtdienst zu Hause, finde ich zum Beispiel Zähneputzen was sehr Schönes. Und tatsächlich habe ich manchmal auch nachts mehrfach Zähne geputzt im Notarztdienst, wenn meine Nacht dreimal unterbrochen war, weil das einfach so dieses, ich putze jetzt Zähne und gehe jetzt schlafen Ding war. Ich finde gerade so immer das Gleiche zu tun, bevor man schlafen geht, das hilft meinem Gehirn sehr dabei zu verstehen, ich soll jetzt schlafen gehen.
Also Zähneputzen ist ja grundsätzlich sowieso, Zahnärzte würden uns hier zustimmen, eine gute Sache.
Aber ich habe übrigens meine Zahnputzgewohnheiten geändert nach unserem Wochenende. Ich habe auf euer Klugscheißen gehört.
Was?
Welches Klugscheißen haben wir denn da angebracht?
Ich habe doch gesagt, ich putze mir erst nach dem Frühstück die Zähne, weil ich will nicht den Minzgeschmack haben und dann schallen mir 8 Klugscheißerstimmen entgegen, dass es völlig falsch ist, dass man erst Zähne zu putzen hat und dann zu frühstücken hat. Und ich habe euch gehört. Mein Kaffee schmeckt jetzt nach Minze.
An diese Diskussion kann ich mich nicht erinnern. Da war ich entweder nicht anwesend, abgelenkt.
Zähneputzen
oder
warst du wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind abgeschweift.
Ja, aber tatsächlich, also ich habe im Dienst keine guten Rituale gehabt. Ich habe eher das andersrum das Problem und das ist echt schlecht. Also gerade im Notarztdienst, wenn ich nachts einen Einsatz habe, dass ich irgendwie so auf der Wache wieder bin und dann nochmal durch die sozialen Medien scrolle und mit dem Ergebnis, dass ich hinterher gar nicht schlafen kann. Also das würde ich nicht empfehlen.
Weil du dich schon wieder aufgeregt hast, Johannes.
Ja, ich reg mich die ganze Zeit auf, immer. Und im Moment wird es mir auch sehr leicht gemacht, mich aufzuregen.
Also, wie steht ihr zum Thema Koffein?
Ich bin immun gegen Koffein.
Bei mir inzwischen wieder selten. Koffein, Paula, vielleicht vorher?
Sehr, sehr gezielt. Zum Beispiel für die berühmte Thrombektomie nachts um 3 hatte ich immer eine eiskalte Mate im Kühlschrank stehen. Weil wenn du um jeden Preis wirklich wach bleiben musst, finde ich, funktioniert das sehr gut. Wenn ich eine Chance habe, schlafen zu gehen, dann trinke ich ab 17 Uhr kein Koffein mehr.
Ein paar Untersuchungsergebnisse, die ich dazu gefunden habe, waren da auch ganz spannend. Also gerade wieder das Thema, ihr erinnert euch, Autounfälle und die Selbsteinschätzung ist deutlich, deutlich schlechter als das Ergebnis am Fahrsimulator. Unter Koffein haben die Probanden, ich glaube in der gleichen Studie oder in einer ähnlichen, ähnlich gute Ergebnisse erzielt, wie quasi, wenn sie ausgeschlafen waren, sich aber deutlich schlechter eingeschätzt. Eher so, als wenn sie gar nicht geschlafen hätten und auch kein Koffein zu sich genommen hätten. Also da gab es einen deutlichen Effekt, zumindest im Outcome, auch wenn das Subjektive sich quasi verschoben hatte. Ich finde, Koffein ist am Ende des Tages ein zweischneidiges Schwert, ne? Und wie Paula das macht, finde ich ganz gut. Die Thrombektomie, da ist zu erwarten, dass der Draht jetzt erstmal seine Runden dreht oder vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Nicht wie Dominik im Bett.
Hallo.
Genau, so selektiv macht es natürlich Sinn, wenn abzusehen ist, dass man lange wach bleiben muss. Oder wenn abzusehen ist, dass man performen muss. Und ich finde, da ist der Faktor, den wir eben besprochen haben, bei mir zumindest auch ein ganz wichtiger. Der Adrenalinkick, der hält natürlich auch eine gewisse Zeit an. Vor allen Dingen, wenn es halt auch länger gehend scheiße beim Patienten ist, dann ist es zumindest bei mir auch so, dass der Adrenalinkick auch immer mal wiederkommt. Da bräuchte ich jetzt keinen Koffein. Koffein hat eine überraschend lange Halbwertszeit, 4 Stunden. Da jetzt irgendwie auf den ersten Einsatz oder auf das erste Mal für die Notaufnahme rausgeklingelt werden, jetzt eine Tasse Kaffee oder eine Dose Red Bull, der Effekt hält lange an, wenn der Patient, die Patientin schon abgefrühstückt ist. Ne? Und also ich finde das gut, wie du es machst, Paula, so selektiv ist das, glaube ich, eine gute Sache. Generell kann man ja relativ viel Koffein zu sich nehmen, ohne dass da größere gesundheitliche Effekte von kommen, also zumindest keine negativen. Wäre natürlich gut, wenn man das dann in irgendeiner gesunden Art und Weise tut, also keine Energy Drinks mit großem Zuckeranteil, sondern ja, der Good Old Fashioned Kaffee ist da, glaube ich, schon ganz gut.
Dann kriegst du nur die stressinduzierte Gastritis.
Aber der Zucker in Mate ist doch langkettig, oder?
Ich denke nicht. Ich bin mir
tausendprozentig sicher, der muss langkettig sein.
Ja.
In Mate sind eigentlich nur Nudeln und Koffein.
Danke.
Da sind wir halt wieder bei den Ritualen, ne? Und ich finde auch Frühstücken zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, Johannes, nicht frühstücken, bevor man schlafen geht nach dem Nachtdienst, ist der Tod, weil dann bin ich spätestens nach 2 Stunden hellwach, weil ich einfach am Verhungern bin.
Ja, und dann fängt man an, alle mögliche Scheiße zu fressen und damit auch kurzkettige Kohlenhydrate und gewinnt eigentlich gar nichts, außer an Körperumfang sozusagen. Also,
das hast du schön gesagt.
Ja, das ist so eine hervorragende Überleitung zu was ich gerne noch loswerden wollte, nämlich Effekte von Schlafmangel.
Mhm.
Und einer der ganz klaren Effekte von Schlafmangel, wenn man so psychologische Untersuchungen anschaut, ist einfach eine schlechtere Entscheidungsfindung und auch eine schlechtere ethische Entscheidungsfindung. Also wenn wir dann müde sind, abgesehen davon, dass wir nicht so gut performen, in mehr Fehler einbauen und dadurch Patientinnen und Patienten gefährden, sind wir außerdem ja anfällig dafür, einfach die schlechteren Entscheidungen zu treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kenne ich von mir sehr, sehr gut. Nachts, ja. Morgens früh um 6 ist es so viel einfacher, die hypertensive Krise kurz in die Notaufnahme zu fahren, statt jetzt die 3/4 Stunde Gesprächstherapie zu machen, als das abends um 8 ist. Ne? Also da nehme ich mir die Zeit morgens um 6, wenn ich die Nacht durchgefahren bin, dann ist so, komm, packen wir den ein.
Also, soll sich wer anders kümmern. Die
Krankenhäuser, ne? In der Umgebung.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist auch im Intensivdienst oder so, ist die, sich dann zu motivieren, Patienten zu übernehmen, auch wenn man sagen würde, ja, der braucht das jetzt, also ich will da kein Verständnis dafür wecken, wenn Leute schlechte Arbeit machen, aber es ist natürlich, die Hemmschwelle ist niedriger, jetzt mal zu sagen, nee, mach ich nicht oder lass ich noch mal eine Stunde, muss das jetzt noch irgendwo in der Notaufnahme gehen, bis der Nächste kommt, sag ich mal. Ne?
Ein weiterer Effekt, den ich spannend fand, ist, dass der Lerneffekt im Schlafmangel und damit auch im Nachtdienst deutlich geringer ist als am Tag. Also rein von, ich gebe dir eine Aufgabe, du lernst die jetzt. Wenn du die wenn du die quasi ausgeschlafen lernst, dann lernt man sie deutlich schneller und sicherer, als wenn man das im Schlafmangel tut. Geht in dem Sinne konträr mit ja doch einer recht weitläufigen Meinung, nämlich man lernt nur im Nachtdienst.
Ja, das ist ja diese
da
Meinung.
Da lernt man
so,
andere Dinge.
Da lernt man, würde ich auch sagen, da lernt man andere Dinge, aber keine komplexen Prozeduren.
Nee, 100%.
Das ist schon so.
Was ich unterschreiben würde, ist, dass du im Nachtdienst eine Abteilung erst wirklich kennenlernst.
Ja, und was ich schon
oder
auch
oder die Nachteulen.
Ja, also ich meine, in den meisten Krankenhäusern ist es ja zumindest in Deutschland schon so, dass du nachts auch ein bisschen mehr auf dich allein gestellt bist als tagsüber und vielleicht ein bisschen weniger behütet wirst. Und ich finde schon, dass du bis zu einem gewissen Punkt schon auch nachts sehr gut dir selber helfen und selber Probleme lösen lernst.
Ja, absolut. Das ist ja auch, ich sag nur Facharztstandard, ist ja immer das Zauberwort. Wer selber Dienst macht, soll ja Facharztstandard bieten. Wie das so ist, ist noch die große Frage. Aber offiziell ist das ja so. Und von dem her, man lernt nachts sehr schnell schwimmen. Ob das gut ist, weiß ich nicht.
Gleichzeitig, also das, was Paula sagt, das kann man ja nicht simulieren, ne? Zumindest nicht effizient. Also gibt ja Studierenden geführte Stationen in manchen Unikliniken, in Mannheim auf jeden Fall. Aber auch da gibt's Oberärzte und natürlich ist der Griff zum Telefon deutlich leichter, wenn ich weiß, der Johannes sitzt 3 Türen weiter und korrigiert gerade meinen Brief in Grund und Boden, als wenn ich weiß, der Johannes liegt zu Hause im Bett.
Das will ich hoffen, dass das einen Unterschied macht, damit ich meine Ruhe habe.
Was aber ehrlicherweise kulturell auch nicht so gut ist, die Aussage, ne?
Natürlich.
Nee.
Das muss ich dir jetzt mal kurz vorhalten.
Da hast du vollkommen recht. Und ich stehe da auch zu, wenn es einen Grund gibt, mich anzurufen, dann jederzeit natürlich. Aber man muss sich trotzdem immer auch die Frage stellen, kann man sonst das System von Rufdiensten aufrechterhalten? Wahrscheinlich nämlich tatsächlich nicht. Und da ist die Kultur in deutschen Krankenhäusern auch maximal ungesund, dass nämlich auch der Rufdiensthabende völlig egal, wie oft er in der Nacht vorher angerufen wurde, in der Regel am nächsten Tag einfach weit wiederkommt. Ne? Also das ist
ja,
dann...
Das ist ja auch komplett bescheuert.
Ja, aber so ist es halt.
Ja. Ja.
Ich sage ja nicht, dass es gut ist, sondern ich sage nur, dass es so ist.
Nö.
Und in Wirklichkeit ist es eine Katastrophe und bin darüber schon mehrfach mit Leuten aneinander geraten, mit oberärztlichen Kollegen, die das nämlich sehen, dass halt so dazugehört, ne? Dass man das so macht.
Ja, ich meine, da kommen ja Sekundärfaktoren dazu, so wie bei mir, das muss man ja auch klar sagen, mit meinen Notarztdiensten. Ne? Also ich bin hier derjenige, der das alles vorstellt, aber ich mache es ja auch nicht richtig. Und dafür gibt es zwei große Gründe. Der Grund Nummer eins, warum ich quasi Notarztdienst fahre, nachdem ich einen Tag in der Arbeitsmedizin gearbeitet habe, ist, dass ich gerne Notarzt fahre und der jeder Tag auch nur 24 Stunden hat und jede Woche nur 7 Tage. Ja. Aber der andere Grund ist auch Geld.
Klar.
Und das muss man so sagen. Und das wird bei deinen oberärztlichen Kolleginnen und Kollegen nicht anders sein, dass das natürlich alles lukrativ ist. Und der dritte Grund, der dritte Faktor, den wir hier nicht außer Acht lassen dürfen, ist der, den du eben schon angeschnitten hast, nämlich man kann sich mit Dienstmodellen und mit der verlängerten Arbeitszeit natürlich auch eine ganze Menge Freizeit basteln.
Mhm.
Also bei uns in der Region ist keine Rettungswache froh, wenn sie von 12 Stunden auf 8 Stunden runtergestuft werden, weil die Einsatzzahlen so hoch sind.
Mhm.
Das stößt eigentlich fast immer auf Unmut.
Ja.
Weil dann weniger Freizeit da ist.
Und es kann das sogar noch über, hier in der Region ist es so, wenn man von 24 auf 12 Stunden geht, sagen alle NotfallsanitäterInnen, auf gar keinen Fall, dann suche ich mir was Neues.
Deswegen mache ich auf Intensiv auch lieber 2-Eis-3-Schicht-System.
Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich habe aber noch eine Frage zu dem Schlafmangelthema von eben. Hast du was dazu gefunden, wie sich das auf die sportliche Leistung auswirkt? Weil das ist ja vielleicht auch noch was, was Schichtdienstarbeitende in ihrer Freizeit so umtreibt. Und ich hatte mich vor einiger Zeit aus persönlichem Interesse damit beschäftigt und dazu ehrlicherweise sehr wenig gefunden.
Ja, okay. Es gibt eine Studie, wo ich jetzt auch nur das Abstract gelesen habe mit NBA-Spielern. Und ich glaube, das war sogar eine Interventionsstudie, ich glaube keine Fallkontrolle, sondern eine reine Interventionsstudie, wo, ob das jetzt wissenschaftlich war oder quasi einfach, wir probieren das aus und gucken, wie das Team performt, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber das war so signifikant, dass heutzutage eigentlich alle professionellen Sportteams auch irgendwie Schlafmanagement und so weiter in ihrem Portfolio haben und da sehr darauf geachtet wird, dass die Athletinnen und Athleten ausreichend schlafen, weil es doch so leistungsmindernd ist im Spitzensport, dass sich das total ausschlägt.
Also dann besser keinen Sport machen, wenn man im Schichtdienst arbeitet, oder?
Und nun, was nehmen wir daraus mit? Nachtarbeit ist schlecht.
Na, ich würde, bevor ich was zusammenfasse, ich habe mir schon so zwei Hot-Tags überlegt, die ich mitnehme, aber habt ihr denn noch irgendwelche Fragen an Sascha?
Ich bin mit meiner Kanzlerkandidatur gerade beschäftigt.
Ich würde dich wählen. Paula, du?
Nee, ich glaube, ich habe schon immer dazwischen gelabert, wenn ich noch irgendwas dazu zu sagen hatte.
Okay, Sascha, möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nur vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt. Ich oute mich mal als großer Fan und freue mich, dass ich beitragen durfte.
Gut, dann würde ich meine zwei Hottags mal raushauen und dann sagst du einfach noch, ob du irgendwas zu ergänzen hast. Also Punkt 1, was ich für mich heute mitgenommen habe, dass Arbeitszeit ein hochgradig individuelles und emotionales Thema ist. Und dass es einfach total unterschiedlich ist, welchen Rucksack man selber zu tragen hat. Hat man zu Hause Kinder, hat man keine Kinder, hat man irgendwelche anderen Verpflichtungen? Und dass das irgendwie alles mit reinspielt und dass man deswegen, glaube ich, einfach viel Verständnis für andere Menschen haben soll, die mit dem Dienstzeitmodell jetzt vielleicht nicht so super zufrieden sind wie man selbst. Und Take 2 ist, dass wir mit unserem Arbeitszeitgesetz eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aufgestellt sind. Und wenn wir uns daran halten, dann fahren wir eigentlich schon ganz gut, aber besser geht natürlich immer.
Ich würde bei Punkt 1 ergänzen, dass man in die Begutachtung oder in das individuelle Päckchen, was man sich da schnürt mit den Kindern und den Freizeitgestaltungswünschen und so weiter, auch das Thema Forschungsergebnisse mit reinnimmt, weil, wie gesagt, die Selbsteinschätzung ja doch erwiesenermaßen schwach ist. Das ist meiner Ansicht nach Teil unserer ethischen Aufgabe und wie gesagt, da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Ansonsten habe ich dem nichts zuzufügen.
Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, dass du das auch so ein bisschen auf wissenschaftlichere Füße gestellt hast, das Ganze, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, wo man sehr gut, sehr hitzig drüber diskutieren kann und wo, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ja auch jeder sehr viel dazu zu sagen hat, selber aus eigener Erfahrung und irgendwie eine Meinung dazu hat. Aber glaube ich, die wenigsten wissen, wo es wirklich Evidenz zu gibt und wo halt vielleicht auch nicht. Vielen Dank, Sascha.
Ja, vielen Dank, Sascha, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend.
Stopp.
Ah, das
ist
Codewort.
Zeit für das Codewort.
Es tut mir so leid. Sascha, das Codewort gebührt aber dir.
Ah. Als Codewort für die heutige Folge schlage ich dann das Wort Muffins vor.
Und ich akzeptiere das. Und deshalb ist das Codewort Muffins.
Sehr gut. Ich will jetzt auch Muffins.
270 Wahlmänner und Wahlfrauen.
Oh!
Jetzt haben wir die Folge doch noch datiert.
Gut. Dann, Sascha, dir gebühren die letzten Worte.
Ja, nochmal einfach vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich das komplexe Thema vorstellen darf. Und du hast eigentlich alles zusammengefasst, was ich auch hätte zusammenfassen wollen. Danke.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall und irgendwie allgegenwärtig, muss man ja sagen, weil wir ja immer damit irgendwie konfrontiert sind. Und
auch nicht rauskommen, ne? Also jetzt.
Und nie rauskommen müssen, eigentlich, ja.
Wir werden ja Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienst, es wird ja nachts zur Verfügung stehen müssen.
Ja.
Das heißt, wir müssen ja irgendwie einen Weg finden, damit gut zu leben und nicht immer, also den Exit nur anstreben.
Ja, kostet auch sehr viel. Gehen wir im Januar nochmal drauf ein beim Thema Second Victim, weil wir da auch auf ökonomische Akzente sozusagen dieses Themas eingehen.